should have been singing. Okay? His name says the closest I have.
Willkommen sagen in Bogengrün, aber ich finde mich dafür gerade eigentlich ganz unqualifiziert aus zwei Gründen. Erstens, weil ich später gekommen bin als viele andere Leute, die dann eher mich hätten willkommen heißen sollen, weil ich zweitens schon ein paar Willkommen gesagt habe und deswegen jetzt nicht genau ausschließen kann, wen ich jetzt nicht noch doppelt begrüßen will, und weil es drittens voll unpersönlich ist. Und deswegen möchte ich euch einladen, euch gegenseitig willkommen zu heißen. Den Nachbarn, den ihr kennt, oder noch besser, den Nachbarn, den ihr nicht kennt. Deswegen sind die Fackelträger noch da. Die heiße ich willkommen. Sagt doch einfach eurem Nachbarn schnell auch Hallo und ladet die mit ein.
Nice to have you here. Schön, dass du da bist. Danke fürs Singen. Servus.
Grüßen. Hallo! Merci!
Sketch. Wunderbar. Das ist auch eine gute Möglichkeit, noch ein bisschen ranzurutschen. Dann muss die Technik auch nicht so riesig hoch aufdrehen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr alle den Prognosen getrotzt habt und möchte einen sehr weisen jungen Mann zitieren, der sich heute früh in der Mitarbeiterandacht geäußert hat zur Vertrauenswürdigkeit von Wetterprognosen. Hat er gesagt, dass es sinngemäß egal sei, was die Wetterprognose aussagt, solange das Wetter vor Ort dann passt. Und ich finde es toll, dass jetzt gerade pünktlich zur Zeltlagereröffnung gerade die Sonne rausgekommen ist, und möchte einen kurzen Applaus nach oben richten für den, der es uns ermöglicht hat. Was ich auch schön finde, ist in Frieden und Freiheit in Steinwurfnähe quasi zur ehemaligen innerdeutschen Grenze zusammen mit großer Vogtländerunterstützung hier sich versammeln zu dürfen und 3 Tage lang was lernen zu dürfen von einem Mann, der versucht hat, die Mauer wieder aufzubauen, und das Ganze ironiefrei. Wir dürfen uns gespannt sein auf Nehemia und das, was wir von ihm mitkriegen. Fortgeschrittenere Besucher der Pfingsttagung sind ja immer so ein bisschen auf der Suche, ich auch, was es wieder für tolle Optimierungsmöglichkeiten gegeben hat. Und ich lade euch tatsächlich ein, so mit offenen Augen durchs Zeltlager und das weitere Tagungsgelände zu gehen und mal zu gucken, was sich wieder verändert hat, was sich verschiedene Teams wieder haben einfallen lassen, um diese Tagung noch ein Stück besser zu machen als die letzte. Ich möchte auf ein paar Sachen exemplarisch hinweisen, um euch zu sensibilisieren. Zum Beispiel gibt es hinten am Klo mittlerweile einen Seifenspender am Waschtrog mit biologisch abbaubarer Seife. Die neuen Müllsäcke sind farblich passend ins Landschaftsbild mit ihrem Grün statt Blau. Auch das eine riesige Verbesserung, wie ich finde. Und schließlich, so hinter den Zelten, ist vielleicht einigen aufgefallen, wurde eine Abendlichtschneise geschlagen, um das Brotzeiten im Zeltlager abends ein bisschen angenehmer zu gestalten. Das ist auch eine von den Sachen, die gemacht worden sind, und ihr dürft euch auch viele andere freuen. Schön, dass es immer vorangeht und wir uns nicht ausruhen müssen auf dem, was es schon gibt. Auf ein was möchte ich euch auch noch hinweisen, und zwar haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut, auch wieder Referenten ranzukriegen, die qualifiziert Auskunft geben. Besonders einladen und auch auf die Bühne bitten möchte ich jedenfalls jemanden, der uns noch öfters begegnen wird dieser Tage, nämlich aus Jerusalem angereist. Er hat sich für, ja, so anachronistisch gesehen, sein Alter auch sehr gut gehalten. Nehemia.
Shalom, liebe Freunde. Schön, dass ihr da seid.
Kurze Frage. Wettervergleich Jerusalem, Bogengrün. Wo gefällt es dir besser gerade?
Man macht sich ja manchmal nicht sofort Freunde, ne? In Jerusalem ist gerade 32 Grad, aber wer braucht schon Sonne, wenn er Bogengrün haben kann?
So viel zum Eingangsschleimen. Ich würde euch gerne einfach mir ein bisschen vorstellen und das mit Hilfe einiger Fragen auch so zu seinem beruflichen Werdegang. Beginne an dieser Stelle vielleicht einfach mal biografisch. Wie wird man Mundschenk am Königshof eines Weltreichs?
Ich hatte ganz gute Vorbedingungen, liebe Freunde. Man muss nämlich, um Mundschenk am Hause des Königs zu werden, erstmal eine Riesenportion Hunger mitbringen. Und als der König mich das erste Mal erblickte, war er sofort überzeugt, dass ich der richtige Mann war. Und man muss natürlich auch ein bisschen Mut haben, weil viele Leute wollten damals schon den König vergiften. Ich dachte manchmal, so wie das Essen schmeckt, das hat der König, der Koch damals öfter schon probiert. Also Mut und ein dicker Bauch und jede Menge Appetit kann nicht schaden.
Naja, überlebt hast du ja auf jeden Fall.
Gerade so. Man könnte sagen, gerade so. Ich arbeite immer noch. Man könnte aber auch sagen, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Gutes Stichwort. Da wird ja auch gesagt, zudem hast du einen besonders guten Draht
spannend, wenn Leute sowas sagen, dass man guten Draht zu Gott hat. Ich glaube, ja, ich hatte es gut, weil wir einen unfassbar genialen Gott hatten. Wenn ich heute zurückdenke, weißt du, ich könnte ja so viel erzählen, ich könnte euch so viel erzählen, ihr werdet noch eine Menge hören. Allein diese ganze Geschichte damals mit der Stadtmauer in Jerusalem, das war ein Ding, da schnallt sich heute noch mit der Zunge drüber.
Ja, was Mauer, also das Anspielungen machen, dann bitte ein bisschen ausführen. Wie war das mit der Mauer?
Ja, mit der Mauer. Es war nicht die Mauer, die hier nicht weit entfernt war, sondern es war eine andere. Wisst ihr, ich bin jahrelang durch diese Stadt Jerusalem, durch die Trümmer gelaufen, an den Scherben vorbei, an den Steinhaufen vorbei. Es war einfach ein elendes Bild. Und irgendwann könnte man sagen, ich hatte die Nase gestrichen voll und es musste aufwärts gehen. Ich habe mit Gott geredet, noch und nöcher, und ich wollte, dass er was tut.
Ja, und Gott hat sich dann zufällig auch gleich jemand gesucht.
Ja, wenn man lange dafür betet, dass Gott Leute beruft, große Dinge zu tun, dann muss man aufpassen bei Gott. Das kann ich euch nur sagen. Euer Gebet wird erhört. Ich sagte, Gott, ich brauche jemanden, der die Stadtmauer wieder aufbaut. Und er sagte, Nehemia, perfekt, dass du da bist. Ich nehme dich. Das war nicht mein Plan. Ich bin kein Zimmermann, ich war Mundschenk. Mein Hobby war zu essen. Ja? Essen, nicht bauen. Ne? Das wissen Leute heute sogar noch in meinem Umfeld, dass mir das deutlich besser liegt. Aber Gott hat es ganz gut gemacht.
Ja, aber mal Hand aufs Herz, gerade wenn man nicht so qualifiziert ist in dem Bereich, wie baut man eine Stadtmauer in 52 Tagen auf?
Auf jeden Fall nicht mit einem Mundschenk, aber vor allen Dingen mit der Hilfe von Gott. Du brauchst ein gutes Team. So wie euch hier. Du brauchst Leute, die aufeinander achten, und du brauchst Leute, die 100% Vertrauen all in gehen.
Hast du einen Tipp für uns, woher man so ein Vertrauen in Gott kriegen kann?
Ich glaube, es sind die anderen Leute um einen herum, die einem in solchen Zeiten helfen. Es sind die Menschen, die mit dir losgehen, die dich beschützen in dem Moment, als wir damals diese Stadtmauer aufgebaut haben, in diesen 52 verrückten Tagen. Ey, da wollten uns Leute an den Kragen und wir haben da gesessen und wir wussten nicht weiter, und zwischendurch war meine Pulse so, zu sagen, ich will das nicht mehr. Ja? Aber die einen haben gebetet, die anderen haben uns verteidigt und die anderen haben gebaut. Und alles war in der Zeit wichtig, nichts war weniger wichtig. Und ich glaube, es war wirklich dieses Vertrauen, dass wenn wir diese Stadt aufbauen sollen, dann nur mit 100% Vertrauen in Gott.
Darauf sind wir gespannt, wie wir das konkret anwenden können. Und da nehmen uns jetzt rein die Fackelträger und anschließend die Diener in ihrer Predigt. Danke, Nehemia, für deine kurze Vorstellung.
Vielen Dank den Jungs und Mädels von den Fackelträgern. Hier waren viele Menschen auf der Bühne, die auf einen Menschen eingewirkt haben. Menschen, die mit uns unterwegs sind, mit dir unterwegs sind. Und ich möchte dich fragen, was du von Vorbildern hältst. Ein Vorbild, jemand, der dich prägt. Jemand, von dem du lernst, wo du sagst, boah, der beeindruckt mich und ich würde so gerne Dinge so wie der oder die machen. Wer in deinem Leben ist ein Vorbild für dich? Überleg mal kurz, Vorbilder in deinem Leben? Bei mir sind es meine Eltern. Die sind inzwischen seit 27 Jahren verheiratet. Und ich finde es einfach unfassbar, dass Menschen Ja zueinander sagen und so lange miteinander aushalten und trotzdem noch irgendwie sie selber sind. Und ich bewundere sie dafür. Bei mir sind meine Vorbilder meine Lehrer in der theologischen Ausbildung, die ich gemacht habe. Die waren einfach nur gigantisch. Die haben mit mir gerungen, sie haben mit mir gebetet und sie haben mich geführt. Sie haben auch manchmal gesagt, Dina, lass es. Das ist es nicht. Und ich habe es ihnen vielleicht manchmal nicht geglaubt, aber sie hatten recht und es war gut so. Meine Vorbilder sind meine Freundinnen. Und mein Vorbild ist mein bester Freund, der gleichzeitig auch mein Verlobter ist. Aber für mich sind nicht nur Vorbilder Menschen, die noch leben, sondern es sind auch Menschen, von denen ich lesen kann. Ich lese gerne Bücher von Menschen, die mich beeindrucken. Und ich muss dafür nicht irgendwelche Biografien in die Hand nehmen, ich nehme dafür auch oft die Bibel in die Hand. Weil da steht unglaublich viel über wahnsinnig tolle Vorbilder drin. Und es sind immer wieder die gleichen Geschichten, das ist mir bewusst. Aber ich bin nicht immer die gleiche. Und wenn ich das lese, dann fasziniert mich das. Und ich denke mir, boah, die wirken auf mich, die Jungs und Mädels da in der Bibel. und so auch Nehemia im Alten Testament. Ich finde, dieser Typ hat unfassbar viel zu sagen und er hat noch unfassbare Dinge gemacht und eben nicht nur gesprochen, sondern getan. Und es sind Dinge, wo ich denke, boah, die haben irgendwie auch was mit mir zu tun. Ich würde da gerne so viel davon lernen und ich möchte dich gerne in ein paar Dinge mit hineinnehmen, die mich bei Nehemia so faszinieren. Und vielleicht merkst du das ein oder andere, boah, cool. Das finde ich auch stark. Da habe ich auch Bock, das noch ein bisschen besser kennenzulernen, Nehemia besser kennenzulernen. Ich nehme dich einfach mit rein in seine Geschichte und das, was er erlebt hat. Die Geschichte von Nehemia fängt im Alten Testament an einem richtig fetten Tiefpunkt von seinem Volk an, dem Volk Israel. Sie hatten ein Land und das ist überfallen worden. Und von dieser Fremdmacht, die das überfallen hat, haben sie nicht viel Gutes erwarten können. Die haben dieses Land einfach nur in Schutt und Asche gelegt. Da war nichts mehr übrig. Und sie haben tausende, aber tausende Menschen aus diesem Land verschleppt, weg in ein anderes Land. Die, die da bleiben mussten, die haben auf irgendwelchen Trümmern gelebt. Da war nicht mehr viel los. Die hatten kaum zu essen und vor allem hatten sie keinen Mut mehr. Nehemia, der hat das alles nicht so mitgekriegt, weil der ist nämlich mit anderen hin in dieses fremde Land verschleppt worden. Hey, und man könnte sagen, okay, krass, was macht er jetzt draus? Und du hast es gerade schon gehört, der ist Mundschenk geworden. Das bedeutet, der hat da nicht nur irgendwie ein armes Dasein gefristet, sondern der hat eine richtig gute Stellung gekriegt. Dem ging es auf einmal wieder gut. Er war vielleicht nicht ganz reich, aber hey, er war angesehen, oder? Ist doch nicht schlecht, so ein Diener vom König zu werden. Und eigentlich könnte Nehemia doch jetzt sagen, oh geil, ich habe was Neues. Was soll ich mich da noch auf das Alte stürzen und noch drüber trauen, was damals mit meinem Land passiert ist? Was interessiert mich das noch, was damals war? Und vor allem, wie es den Menschen jetzt geht? Das könnte er doch sagen. Aber das tut er nicht. Sondern er denkt an die Menschen, die zurückgeblieben sind. Und er denkt voller Sehnsucht an sein altes Heimatland. Und das finde ich beeindruckend an Nehemia. Er denkt nicht nur an sich selber, obwohl es ihm gut geht, sondern er denkt auch an andere Menschen, denen es nicht gut geht. Und das erinnert mich daran, dass ich das oft nicht mache. Und ich frage mich, wo kann ich das tun? Mehr an andere denken. Und ich frage dich, wo kannst du das tun? Und dann kommen Menschen zu Nehemia, die ihm erzählen, wie es in seinem alten Heimatland zugeht. Dass es diesen Menschen da richtig schlecht geht. Und Nehemia sitzt dann nicht nur da und sagt, aha, sehr interessant, Pech, interessiert mich nicht. Sondern weißt du, was mit ihm passiert? Mit diesem gestandenen, klugen Mann, dem kommen die Tränen. Und er ist dann nicht so, dass er da sitzt und sagt, oh, ich kann das jetzt nicht zugeben, ich drehe mich am besten weg, dass das gar niemand mitkriegt, wie es mir jetzt geht. Sondern er lässt diesen Tränen freien Lauf. Nehemia ist so fett getroffen von dem, was da los ist in seinem Heimatland, dass er traurig ist und weint vor anderen. Er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du das hörst. Ich denke mir oft, dass ich das eigentlich nicht darf. Dass ich Menschen nicht so zeigen sollte, wie es mir wirklich geht. Und dann setze ich lieber ein Grinsen auf oder sage, hey, ist schon alles in Ordnung, passt schon. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Sondern da sieht es ganz anders in mir aus. Und Nehemia ist mir dann Vorbild, weil der lächelt das nicht weg oder blinzelt diese Tränen nicht weg, sondern er sagt, ich bin traurig und ich lasse es zu. Und ich lasse zu, dass meine Tränen fließen. Und das ist jetzt vielleicht ein krasser Gedanke, aber manchmal, wenn wir uns das nicht trauen, das zuzulassen, was in uns drin ist, dann machen wir auch krasse Dinge. Wir tun uns irgendwie weh, wir sind nicht selber gut zu uns. Und ich finde, Nehemia wählt da eine gute Sache, dass er weint und dass er die Trauer in sich rauslässt. Und sein Chef, der kriegt das mit, dass Nehemia nicht gut drauf ist. Und er fragt, was ist los? Und Nehemia sagt, so und so sieht's aus. Und der Chef sagt, okay, ich lass dich gehen. Du darfst gehen und dein Heimatland wieder aufbauen. Und Nehemia tut es. Er geht hin und er sieht Menschen da sitzen, völlig verzweifelt in diesen Trümmern in seiner Heimatstadt Jerusalem. Und er geht zu diesen Menschen hin und sagt, Leute, wir können was miteinander schaffen. Nehemia ist der Mutmacher Nummer eins in dieser Situation. Er geht hin und sagt, wir können das. Und du, dich brauche ich und dich brauche ich. Du bist so begabt und du bist so begabt. Zusammen schaffen wir das. Und ich finde es geil, dass Nehemia so Mut macht. Und ich frage dich und mich, wem können wir Mut machen? Sagen, du bist begabt. Und mit dir können wir was anfangen. Mit dir kann Gott was anfangen. Wir wollen miteinander was reißen. Und Nehemia, er steigt dann diese Zeit zum Statthalter dieser Stadt auf. Das ist ein krasser Job. Und die Leute vor ihm, die haben das ausgenutzt. Die haben viel Geld in seine eigene Tasche, in ihre eigene Tasche gewirtschaftet, haben gesagt, ja, ihr könnt mich jetzt ja hier mal bedienen. Nehemia weiß, dass da niemand Kohle hat in dieser Stadt, in Jerusalem. Und deswegen sagt er, ich verzichte auf das, was ihr mir geben wollt. Wann hast du das letzte Mal verzichtet? Wann habe ich das letzte Mal verzichtet? Oft läuft es in meinem Leben eher so, dass ich denke, ich hätte das jetzt gern und zwar sofort. Das ist kein Verzicht. Was ist Verzicht? Hat mich einfach zum Nachdenken gebracht. Von einer Sache habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, was in Nehemias Leben aber definitiv dazugehört. Und was nicht nur dazugehört und manchmal in der Bibel so ein bisschen am Rand steht, sondern was eigentlich das Wichtigste in seinem Leben ist. Ich stelle mir das vor, dass es das ist, was ihn leben lässt, was ihn sich bewegen lässt. Und wenn diese Sache, wenn diese Person in seinem Leben nicht wäre, dann wäre das, als wenn man ihn dem Stecker ziehen würde. Da wäre nichts mehr los. Das ist das, was Nehemia antreibt. Das ist die Überzeugung in seinem Herzen, die ihn dazu bringt, Menschen zu ermutigen. Und weißt du, es ist nicht die Liebe einer Frau, die Nehemia antreibt. Und es ist auch nicht das, dass er Anerkennung von Menschen möchte. Sondern das, was Nehemia antreibt, ist seine Liebe zu Gott. Das Wichtigste in seinem Leben ist für ihn, Gott Ehre zu bringen. Gott zu gefallen und das zu tun, was Gott von ihm möchte. Sein Lebensmotto ist, mit Gott unterwegs zu sein. Er will ihm dienen und er handelt so, wie Gott ihm das eingibt. Er betet, er fragt tagtäglich, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und er tut es. In jeder dieser Situationen, die ich vorher beschrieben habe, genauso wie Gott das von ihm möchte. Nehemia kann anderen Mut machen, weil er selbst den größten Mutmacher dieser Welt in seinem Rücken hat. Und Nehemia tut Dinge, weil Gott es möchte. Nehemia lässt sich von Gott leiten. Gott geht neben ihm her, er stellt sich vor ihn als Schutz und er ist von hinten Rückenwind für Nehemia. Und ich finde es einfach krass, das in dieser Bibel zu lesen und das auch in den nächsten Tagen davon zu hören, wie sehr Gott Nehemia beeinflussen darf, wie sehr er sich von ihm prägen lässt. Wie sehr Gott sein Vorbild in allem ist, was er tut. Das größte Vorbild überhaupt. Und ich finde das auch so krass, weil es mich an Gespräche in der letzten Zeit erinnert. An Gespräche mit Menschen, mit denen ich einfach da saß und die zu mir gesagt haben, Dina, das mit diesem Gott kann nicht wahr sein. Dieser Gott, der kann überhaupt nicht existieren. Der enttäuscht mich. Der hört nicht auf mich. Beziehungsweise er hört mich gar nicht. Bist du dir sicher, dass dieser Gott wirklich existiert? Das kann doch eigentlich nur eine Erfindung sein, oder? Glaubst du da wirklich dran? Ich denke an diese Menschen, mit denen ich da saß und mit denen ich gerungen habe, genau über diese Fragen. Und dann lese ich in dieser Geschichte von Nehemia über Gott. Und ich lese nicht, Gott ist nicht da, Gott interessiert sich nicht für Menschen. Und ich lese auch nicht, Gott existiert nicht. Sondern weißt du, was ich da lese? Ich lese von einem Gott, der die Kraft hat, Dinge zu verändern. Ich lese von einem Gott, der so viel Liebe in seinem Herzen hat, dass er Menschen vergibt. Ich lese von einem Gott, der den Willen hat, dass Menschen nicht nur allein auf dieser Erde sind, sondern zusammen Dinge reißen können. Und ich lese von einem Gott, der sich wünscht, dass wir hier versöhnt miteinander leben können. Und nicht in einem Trümmerhaufen, sondern in was wir uns gemeinsam aufbauen, wo wir als Gemeinschaft leben können. Von diesem Gott lese ich. Von diesem Gott erzählt mir Nehemia. Und ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber genau diesen Gott erlebe ich auch in meinem Leben. Ich erlebe, dass Gott mir die Kraft gibt, mich zu verändern. Zum Beispiel an mir Dinge zu akzeptieren, die ich gar nicht so einfach finde und damit umzugehen. Ich lese von einem Gott, der mir vergibt. Ich lese von einem Gott und ich kenne einen Gott in meinem Leben, der mir schenkt, dass ich mit anderen Menschen versöhnt leben darf. Und von diesem Gott bin ich begeistert und deswegen stehe ich auch, glaube ich, hier. Und deswegen begeistert mich Nehemia so, weil ich ihn auch da nochmal kennenlernen kann. Und ich weiß nicht, was du über Gott denkst, wenn ich dir das jetzt hier erzähle. Ich weiß nicht, ob du Erlebnisse mit ihm gehabt hast oder ob du eher zu den Menschen gehörst, die neben jemand anders sitzen und sagen, ich kenne diesen Gott nicht und irgendwie zeigt er sich mir nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber ich weiß eins und das möchte ich dir sagen. Nämlich, dass dieser Gott dich kennt und dass er Interesse an dir hat. Weißt du, ich stelle mir das so vor, wenn Gott einen Schreibtisch hätte, dann würde dein Bild da drauf stehen, weil du ihm wichtig bist. Und wenn Gott einen Geldbeutel hätte, dann wäre dein Bild da drin, weil du ihm wichtig bist. Und wenn Gott gefragt werden würde, hey, wie findest du denn den oder die? Dann sagt er, oh, du fragst mich nach der oder nach dem? Hey, da kann ich dir mega viel drüber erzählen, weil ich bin voll stolz auf diesen Menschen. Schau ihn dir an, wie gut er geworden ist, wie gut die geworden ist. Was sie macht, das erzählt er vielleicht ein bisschen, aber vor allem, wie du bist. Dass er begeistert von dir ist, dass er stolz auf dich ist, auf seinen Sohn und auf seine Tochter. Das würde er diesen Menschen erzählen. Und warum? Weil er dich ins Leben geliebt hat. Weil du hier bist. Weil er es wollte. Und ich weiß nicht, was das jetzt in dir auslöst, was ich sage. Was du über Gott in der Bibel liest, was du von anderen von ihm gehört hast. Vielleicht denkst du, oh ja, cool. Da freue ich mich drüber, dass es so ist bei Gott. Und ich möchte Bogengrün nutzen, um ihn nochmal näher kennenzulernen, auch in diese Nehemia-Geschichte, auch im Alten Testament. Vielleicht sitzt du aber auch hier innerlich, vielleicht sogar äußerlich mit verschränkten Armen und sagst, was ist das denn jetzt? Toll, mitgeschleift worden und schon wieder dieses Jesus-liebt-dich-Ding. Hey, ich bin nicht hier, um dich heute ganz dringend davon zu überzeugen und zu überreden, dass du was mit diesem Gott anfangen sollst. Dafür bin ich nicht da. Ich möchte dich nicht zwingen, diesen Gott zu lieben und ihn kennenzulernen. Ich glaube, dass Gott wirkt. Und ich überlasse es ihm, wie er es tun wird. Aber ich bitte dich um eine Sache, wenn du dem Ganzen kritisch gegenüberstehst. Um eine Sache für diese Tagung. Nämlich, dass du mit einem Menschen darüber redest, was du innerlich über diesen Gott denkst. Du darfst da deine Wut, dein Ärger, deine Enttäuschung, vielleicht auch dein Nichtinteresse äußern. Das ist in Ordnung. Jeder Mensch hat Zweifel, ob jetzt an Gott oder anderen Dingen. Du darfst es äußern. Aber ich bitte dich, dass du mit einem Menschen darüber redest, hier oder in den nächsten paar Wochen. Sprich es aus, was du denkst oder was du eben nicht fühlst oder erlebst. Im Bogengrün haben wir jetzt gemeinsam Zeit. Mit Freunden, mit denen du gekommen bist, mit Menschen, die du neu kennenlernen kannst, mit Menschen, die du vielleicht gar nicht kennst und auf sie zugehen kannst und was erzählen kannst. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir hier nicht nur das Wetter genießen, es regnet nämlich nicht, noch nicht zumindest, dass wir nicht nur das Wetter genießen und die Gemeinschaft und das Essen, die Picknickdecken, sondern dass wir wahrnehmen und ernst nehmen, was hier über Gott gesagt wird. Was Nehemia zu sagen hat, diese Geschichte. Und vielleicht merkst du, dass er auch für dich ein Vorbild wird. Ich lade dich ein, zu entdecken, was du an diesem Mann cool findest und an diesem Gott cool findest. Ich lade dich in seinem Namen ein, ihn hier noch besser oder vielleicht nochmal ganz neu, zum ersten Mal ganz neu kennenzulernen. Und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Mut und Gottes Segen dafür, dich hier drauf einzulassen. Es ist schön, dass du hier bist. Gott freut sich drüber, wir freuen uns drüber. Und ich wünsche dir von Herzen eine gute Zeit hier. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass wir Zeit jetzt mit dir haben. Ich danke dir, dass du Menschen uns an die Seite stellst, von denen wir lernen können, wo wir dich im Leben entdecken können und darüber hinaus auch noch andere Dinge. Und ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir in Nehemia entdecken, was ihm so wichtig an dir war. Dass wir das zulassen, dass du wirkst. Ich freue mich auf die Zeit mit dir hier. Ich freue mich, dass jeder Einzelne hier ist. Und bete, dass du uns eine gute, heilige Zeit schenkst. Amen.
God is greater.
Die Tagung für den Abend heute. Lass uns still werden. Herr, dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir uns davon beeinflussen lassen dürfen, dass wir uns Vorbilder suchen dürfen und dass du dich da selber drin offenbarst in der Bibel. Hab dank, dass wir uns treffen dürfen und Referenten da haben, die uns das auslegen, was in der Bibel steht. Die du berufen hast dazu und die du befähigen willst.
Hab Dank, dass du eine Botschaft für uns hast und dass wir auf die hören dürfen, dass du versprochen hast, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist. Hab Dank, dass du uns in eine Gemeinschaft stellst mit anderen Christen, dass wir keine Einzelkämpfer sein müssen, und dass wir uns hier auch in Freiheit in so einer großen Menge einfach treffen dürfen, um füreinander da zu sein, um miteinander zu beten, um Seelsorge zu halten, um dich zu loben, und um ein Stück weit schon hier jetzt das haben zu können, was dein Plan ist, einfach mit der Gemeinschaft, wenn Christen zusammen sind. Das wünsche ich mir, Herr, dass das spürbar wird in diesen Tagen, dass was ausgeht von deiner Anwesenheit, das spürbar ist in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir unseren Tag einteilen, und was daraus erwächst. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, uns so rauszulösen jetzt aus dem Alltag und auf dich zu hören in diesen Tagen, vielleicht mehr Zeit zu haben, mal in die Bibel zu gucken, um über Sachen nachzudenken. Und ich wünsche mir, dass du uns veränderst, dass du was davon ausgehen lässt und dass keiner heimgehen muss und sagen muss, ich war jetzt bloß 3 Tage im Wald gesessen. Das wünsche ich mir, dass wir was mitnehmen dürfen von dem, woran so viele mitarbeiten und worauf du deinen Segen legen willst. Und darum möchte ich dich bitten, dass du kommst, Herr, in unsere Mitte, dass du uns segnest und dass du Veränderung schenkst. Amen.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory.